Nun lasst uns beten, bevor wir ins Wort Gottes gehen. Halleluja, Vater, wir danken dir so sehr für deine Gegenwart, für deine Wirklichkeit, für deine Realität, Vater. Danke, dass du da bist, dass du uns gesalbt hast, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, Herr. Halleluja. Wir danken dir auch für dein Wort und für all die wunderbaren Dinge, die wir aus deinem Wort ziehen können. Für all die wunderbaren Dinge, Vater, die dein Wort enthält und die uns helfen, ein erfolgreiches Leben zu führen in jedem Bereich. Halleluja. Amen. Gut. Also, was kommt heute Abend? ABC des erfolgreichen Lebens. Ich habe vorhin so ein bisschen bange Gefühle gehabt, euch dieses Thema heute Abend zu präsentieren. Denn manchmal ist es schon eine Gratwanderung. Denn auch das, was ich heute Abend sagen werde, könnte man mir als Weltlichkeit auslegen. Und welcher Prediger möchte schon gerne als weltlich bezeichnet werden? Ja? Wenn er das nicht wirklich selber sucht. Ich meine, es gibt ja auch solche. Ja? Es gibt ja auch Prediger, die rühmen sich quasi mit ihrer Weltlichkeit oder mit ihrer, dass sie möglichst nah an der Welt sind und die Leute erreichen wollen mit möglichst niederschwelligen Angeboten und so weiter. Aber das ist eigentlich nicht mein Stil. Und deswegen hatte ich ein bisschen bange Gefühle, aber ich bin überzeugt davon, wenn wir das, was wir heute Abend hören werden, richtig verstehen und anwenden und vor allem auch den Zusammenhang sehen zu dem, was die Bibel sagt, tatsächlich sagt. Und ich meine, ich werde all das, was ich heute Abend sagen werde, mit Schriftstellen untermauern. Dann werden wir verstehen, dass diese Dinge wirklich real sind, auch im Sinn Gottes. Wisst ihr, ich glaube, wir machen oft einen Fehler, und das ist auch ein Grund, warum ich diese Serie überhaupt halte. Wir machen oft den Fehler, dass wir in einer falsch verstandenen Weise geistlich sind. Dass wir das ganze christliche Leben eigentlich nur auf der geistlichen Schiene laufen lassen und manchmal gar nicht mehr merken, dass all das, was wir glauben und was wir wissen und was wir aus dem Wort Gottes ziehen, umgesetzt werden muss in der natürlichen Welt, auf der natürlichen Ebene. Und wenn wir das vergessen, dann neigen wir dazu, zu geistlich zu werden in einem falsch verstandenen Sinn. Und dann sind wir oft nichts mehr Nütze für die Welt und die Welt kann mit uns nichts mehr anfangen. Nun, es ist schon richtig, dass die Welt mit uns nichts anfangen kann in einem gewissen Sinn, aber in einem anderen Sinn wiederum auch nicht. Denn wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sollen ihn repräsentieren. Es muss etwas an uns sein, das für die Welt anziehend wirkt. Wenn da nichts solches ist, dann wird es schwierig werden, die Menschen zu gewinnen. Und das Ganze ist, wie gesagt, eine Gratwanderung. Ihr werdet gleich merken, warum. Ich möchte heute Abend reden über C wie Charisma. C wie Charisma. Was ist Charisma? Das ist ja so ein großes Wort, das wir oft verwenden und gar nicht so richtig wissen, was es eigentlich bedeutet. Und ich möchte euch heute Abend ein bisschen einführen darin, was Charisma ist und was es im biblischen Zusammenhang für uns bedeutet. Ich möchte mit einem Zitat beginnen hier, und zwar habe ich ein Zitat gefunden im Internet. Es ist ein Zitat von einer amerikanischen Künstlerin, die viel auch mit Wörtern, mit Worten arbeitet. Und sie hat gesagt, lack of charisma can be fatal. Auf Deutsch übersetzt, ein Mangel an Charisma oder Ausstrahlung, was das Wort eigentlich bedeutet, kann verheerende Auswirkungen haben. Nun, man muss dieses Zitat ein bisschen mit Vorsicht genießen, denn sehr wahrscheinlich meint sie es nicht ganz ernst. Aber ich habe es so unverblümt gefunden im Internet und ich nehme es schon ernst. Ich glaube, dass das, was sie hier sagt, humorvoll mit einem Augenzwinkern oder wie auch immer sie es meint, ist eine biblische Wahrheit. Ein Mangel an Ausstrahlung, ein Mangel an Charisma kann verheerende Auswirkungen haben. Nun, zuerst zu der Frage, was ist Charisma überhaupt? Wir verwenden diesen Ausdruck oft und wissen nicht so richtig, was er bedeutet und was wir damit genau meinen. Wir reden von charismatischen Persönlichkeiten. Wir reden davon, dass jemand Charisma hat oder kein Charisma hat. Laut Fremdwörterbuch bedeutet das griechische Wort Charisma eigentlich nur die Ausstrahlung eines Menschen. Also wir könnten das Wort ersetzen durch Ausstrahlung. Wir könnten sagen, der hat Ausstrahlung, das ist jemand mit Ausstrahlung oder diese Person hat keine Ausstrahlung oder was halt jeweils der Fall sein mag. Dann aber, und das fand ich interessant, hat dieses Fremdwörterbuch auch eine Bedeutung hier angegeben, göttliche Gabe. Göttliche Gabe. Und genau das bedeutet das Wort eigentlich. Das Wort Charisma kommt nämlich insgesamt 8 Mal im Neuen Testament vor, und zwar immer im Sinne einer göttlichen Gabe. Wenn wir aber von dieser anderen Bedeutung von Charisma ausgehen, nämlich von Ausstrahlung, dann eröffnet sich hier bereits ein Problem, das wir oft haben mit dem Wort Charisma oder mit dem, was wir uns unter Charisma vorstellen. Wir denken nämlich, Charisma ist etwas Gottgegebenes und wir können nichts daran ändern. Entweder man hat's oder man hat's nicht. Wem von euch ist es nicht schon so ergangen, dass du einer Person begegnet bist, die du für ihr Charisma beneidet hast, wo du gedacht hast, wow, hätte ich nur die Hälfte an Ausstrahlung von dieser Person, ich würde mich glücklich schätzen. Und du hast gedacht, ja, es ist eben, diese Person ist begnadet. Ein begnadeter Musiker. Oder sie ist mit Schönheit begnadet. Oder eben mit Ausstrahlung begnadet. Sie hat quasi eine göttliche Gabe. Charisma. Etwas von Gott gegebenes. Und meistens, wenn wir es in diesem Zusammenhang verwenden, dann meinen wir ja gar nicht, dass es von Gott gegeben ist, sondern von der Natur. Und das ist wiederum falsch. Denn alles, was von der Natur gegeben ist, an dem können wir tatsächlich nichts ändern. Bitte versteht das richtig, ich will überhaupt nicht abstreiten, dass manche Leute von der Natur mit mehr Ausstrahlung begabt worden sind als andere. Hallo? Stimmt das? Kann man das so sagen oder ist das ketzerisch? Oder was redet denn der da für weltliches Zeug? Wo sind wir da gelandet? Ist das hier eine christliche Gemeinde oder von was reden wir hier? Ja, das ist eine christliche Gemeinde und wir reden hier von Charisma und von Gnadengaben Gottes und von Dingen, die sich ändern können und ändern sollen in deinem Leben. Die Tatsache, dass Charisma etwas Gottgegebenes ist, wenn wir es wirklich so verstehen, eröffnet uns ungeahnte Möglichkeiten. Wenn Charisma eine Gnadengabe ist, dann kannst auch du sie haben. Dann sollst auch du sie haben. Wisst ihr, ich habe lange Jahre meines Lebens damit verbracht, dass ich andere Leute beneidet habe. Das fing an wahrscheinlich im Teenageralter ungefähr, wo man so anfängt, Ausschau zu halten nach Vorbildern, nach Idolen, wo man versucht herauszufinden, welche Typen von Männern oder von jungen Männern gefallen den Mädchen. Kannst du dich, hallo, sind da Leute? Ha? Können wir ehrlich sein miteinander heute Abend? Wer kann sich erinnern noch an diese Zeit? War doch auch so bei dir, stimmt's? Und bei den Mädchen genauso. Dass du versucht hast rauszufinden, welche Art von Mädchen oder von Popstars oder von Filmstars ist im Moment angesagt. Und dann wolltest du genauso aussehen wie die. Und zu meiner Zeit waren es die Bay City Rollers, auf die viele Mädchen standen. Und ich ganz nebenbei auch, ja. Ich war ein großer Bay City Rollers Fan. Und so kam es dann, dass ich versucht habe, zumindest ansatzweise so auszusehen, wie diese Typen von den Bay City Rollers. Ja, du konntest ja eine ähnliche Frisur gestalten oder so. Das geht in einen Bereich hinein, wo man sagen muss, entweder du hast es oder du hast es nicht. Verstehst du? Du kannst aus einem Bauern keinen Popstar machen. Und das muss auch gar nicht sein, bitte versteht mich richtig. Das muss auch gar nicht sein. Ich glaube, wir leisten uns einen Bärendienst, wenn wir immer so sein wollen, wie es die neueste Mode gerade vorschreibt. Wir leisten uns einen schlechten Dienst, ihr Frauen, wenn ihr aussehen wollt wie Madonna oder was weiß ich wer, Britney Spears oder wie sie alle heißen mögen. Und wir Männer, wenn wir aussehen wollen wie heißt er hier, den Espresso-Typ? George Clooney, seht ihr? Ich habe schon einige Filme mit ihm gesehen, aber was mir einfällt, ist die Werbung, die er macht. Ja? George Clooney, wir müssen nicht aussehen wie George Clooney. Ich habe Jahre meines Lebens damit verbracht, solchen Idealen nachzueifern. Die Bay City Rollers waren es nur bis zu einem bestimmten Alter und dann kamen andere und dann kamen weitere Ebenen von Vorbildern, wo ich versucht habe, ihnen nachzueifern und so weiter. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, ein paar Jahre später, wo ich die allergrößten Probleme damit hatte, dass ich ein relativ breites Gesicht hatte. Ich hätte mir gewünscht, eingefallene Backenknochen zu haben und so auszusehen wie Nick Cave von den Bad Seeds. Für die, die ihn kennen. Oder wie sonst irgendein Kaputtnick aus der Punk-Szene. Bei all dem habe ich völlig vergessen, dass Gott mich als Manfred geschaffen hat und dass er in mich eine Ausstrahlung, ein Charisma hineingelegt hat, das keiner von meinen Idolen hatte. Das nur ich hatte und das es galt, irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Aber das war etwas, was ich erst viele Jahre später verstand. Auch erst viele Jahre, nachdem ich gläubig geworden war. Auch noch als Christ bin ich viele Jahre durch die Gegend getrottet und habe versucht, andere nachzumachen. Anderen Leuten nachzueifern, so auszusehen wie der und der, mich so zu geben wie der und der, etc., etc. Nicht das zu sein, was ich eigentlich bin. Lass uns einmal eine Schriftstelle anschauen, hier in Römer 1, Vers 11, wo das griechische Wort Charisma vorkommt. Und zwar ist es die erste Stelle im Neuen Testament, wo das Wort Charisma erscheint. Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu stärken, sagt Paulus hier. Und ganz am Rand möchte ich auch noch erwähnen, dass das Wort Charisma bitte nicht mit Geistesgabe zu verwechseln ist. Das Wort Charisma bedeutet nicht Geistesgabe, sondern Gnadengabe. Mit anderen Worten, etwas, was du gratis, unverdient bekommst. Etwas, das du dir nicht erarbeiten kannst in diesem Sinn. Das bedeutet das Wort. Und es ist auch nicht von vornherein geistlich, wie wir hier sehen, sondern ist einfach eine unverdiente Gabe. Denn Paulus sagt hier, es verlangt mich sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile. Und das Ganze sind zwei Wörter. Wenn es geistliche Gnadengabe gibt, dann gibt es auch natürliche Gnadengabe, könnte man sagen. Oder mit anderen Worten, das, worüber ich heute Abend reden möchte, nämlich Charisma. Ausstrahlung. Natürlich hängen diese beiden Bereiche zusammen. Ist Charisma wirklich etwas, das jedermann haben kann? Glaubt ihr das bereits? Halleluja, habe ich euch schon ein bisschen heiß gemacht, ein bisschen überzeugt. Glaubst du, dass du Charisma haben kannst? Und wisst ihr, wenn ich das so sage, dann meine ich natürlich schon ein Stück weit auch, dass wir alle mehr Charisma haben können, als wir es im Moment haben. Ich meine nicht, ihr seid alle gut, so wie ihr sind. Die Botschaft, du bist gut, ich bin gut, ist nicht meine Botschaft heute Abend. Es gab mal so eine Zeit, wo gerade so die Psychologie noch populärer wurde, als sie sowieso schon war, wo viele solche Psychotechniken und Psychopraktiken aufkamen. Und da war so ein Slogan, du bist okay, ich bin okay. Ich lasse dich in Ruhe, du lässt mich in Ruhe. Ich setze an dir nichts aus, du setzt an mir nichts aus. Und das geht's doch gar nicht. Es geht darum, dass wir uns gegenseitig fördern, dass wir uns gegenseitig hochbringen, dass wir uns gegenseitig helfen, das Beste aus uns zu machen. Und bitte versteht mich richtig, wenn ich von das Beste aus uns machen rede, dann meine ich immer mit der Hilfe Gottes. Wir sind keine self-made men, wir sind keine self-made women. Sondern alles, was wir sind und alles, was wir sein können und jemals sein werden, können wir nur mit der Hilfe Gottes sein. Der größte Teil von dem, was ich heute bin und ausstrahle, habe und bin ich nur aufgrund meiner Beziehung zu Gott. Ich weiß nicht, wo ich heute stehen würde, wenn ich mich nicht vor 23 Jahren bekehrt hätte. Ich wüsste es, ich weiß es nicht. Vielleicht würde ich inzwischen wirklich so aussehen wie Nick Cave. Ja? Psalm 23, Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch, angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nun, Das ist ein Vers, den wir erst einmal rein geistlich verstehen, wenn wir ihn hören. Wo wir sofort denken, ja, du salbst mein Haupt mit Öl, damit ich ein bisschen geistlicher sein kann. Damit jeder sieht, dass ich ein Religiöser bin. Damit jeder sieht, dass ich ein Gesalbter des Herrn bin. Im religiösen, im geistlichen Sinne. Aber weißt du, David, die Psalmen, die er geschrieben hat, hat er oft in einer Situation unmittelbarer Bedrängnis geschrieben. Wenn er hier von Feinden redet, dann meint er reale Feinde. Er redet hier nicht von geistlichen Feinden in erster Linie, sondern er redet von realen Feinden. David hatte reale Feinde, er ist über Jahre auf der Flucht gewesen und verfolgt worden von den Männern Sauls. Und wenn er hier betet oder sagt, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, dann meint er das buchstäblich so. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Natürlich ist hier eine geistliche Bedeutung enthalten, aber es ist auch eine natürliche Bedeutung enthalten. Weißt du, wie unangenehm es ist, wenn du dauernd auf der Flucht bist, wenn du keinen Ort hast, wo du dich niederlassen kannst, wenn du keinen Ort hast, wo du Körperpflege praktizieren kannst, wo du ausschlafen kannst, wo es dir gut geht, wo du dich wohlfühlen kannst? David sagt hier eigentlich, der Herr sorgt dafür, dass ich, trotzdem ich auf der Flucht bin, noch eine gute Falle mache. Versteht ihr den Zusammenhang? David sagt hier eigentlich auch mit anderen Worten, obwohl ich auf der Flucht bin, die Feinde vor mir sitzen, die Feinde mich verfolgen, habe ich genügend zu essen, der Herr bereitet einen Tisch vor mir, mein Becher fließt über und außerdem sorgt er noch dafür, dass mein Haupt so aussieht wie das Haupt eines Königs. Nun, welche Lehre können wir daraus ziehen? Wir können daraus die Lehre ziehen, dass egal, wo wir beginnen, egal, wo wir diese Reise anfangen, die Reise zu mehr Charisma, die Reise zu mehr Ausstrahlung, egal, wo wir diese Reise antreten, es gibt Hoffnung. Amen. Es gibt Hoffnung. Für dich und für mich. Und wir alle haben Feinde. Vielleicht ist dein größter Feind dein mangelndes Selbstwertgefühl. Vielleicht ist dein größter Feind das Gefühl, dass du seit Jahren, seit deiner Kindheit, seit deinen Teenagerjahren mit dir herumträgst, dass du eigentlich nichts wert bist, dass alle anderen besser aussehen als du, dass alle anderen mehr Chancen hatten bei den Frauen schon immer oder bei den Männern schon seit jeher. Dieses Gefühl, das du immer hattest, wenn du dich verglichen hast mit der Klassenschönheit oder mit dem Superman in der Klasse. Dieses Gefühl, das dich nie mehr losgelassen hat, weil du immer Leute gesehen hast, die vermeintlich mehr Ausstrahlung hatten, die es besser hatten, die begnadeter waren im Leben. Dieses Gefühl könnte dein ärgster Feind sein. Aber es gibt Hoffnung. Der Herr bereitet deinen Tisch angesichts deiner Feinde. Schau diesen Feinden heute Abend ins Gesicht. Schau diesem Feind heute Abend ins Gesicht und sag ihm, ich habe dich besiegt. Jesus hat dich besiegt. Und ich werde siegreich sein über dich. Und ich werde mich nicht mehr malträtieren lassen von dir und deinen Vorstellungen und deinen Vorgaben, wie ich sein sollte. Sondern ich werde mich verwandeln in das Bild meines Herrn von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und durch seine Ausstrahlung und seine Salbung glänzen und Charisma haben. Mehr als jeder Filmstar. Wisst ihr, wenn ich von Charisma rede hier heute Abend, dann meine ich nicht das, was die Welt hat. Dann meine ich nicht das, was die Welt darunter versteht. Das kann sehr trügerisch sein, sehr täuschend. Ich kenne Menschen, die haben das, was wir von Gott begnadetes oder gegebenes Charisma nennen könnten. Natürliches Charisma. Die haben das. Aber es hilft ihnen nichts. Es hilft ihnen nicht, erfolgreich zu sein im Leben. Ich kann mich an eine Person erinnern. Natürliches Charisma bis zum Abwinken. Ich bin überzeugt, wenn dieser Mann Karriere gemacht hätte in der Politik, was er bereits vorher schon angefangen hat, aber dann aufgab zugunsten des Dienstes im Reich Gottes, wenn dieser Mann Karriere gemacht hätte in der Politik, er wäre heute ganz oben. Bin überzeugt davon. Aber Sein natürliches Charisma hat nicht ausgereicht und es wird auch niemals und bei niemandem ausreichen, den geistlichen Dienst zu managen und darin erfolgreich zu sein. Hier brauchst du mehr als natürliches Charisma. Hier brauchst du mehr als natürliche Ausstrahlung. Etwas, das dir nur der Heilige Geist geben kann. Und das du bei ihm bekommst, Halleluja. Wenn du dir die Sporen abverdienst dahin. Wisst ihr, das sind nicht Dinge, die der Herr einfach über uns stülpt, so als kleine Zugabe, sondern sie sind wachstümlich. Du kannst dahin wachsen, wenn du dahin wachsen möchtest und bereit bist, den Preis dafür zu bezahlen. Verlass dich niemals auf natürliches Charisma und vor allem beneide niemals Menschen, die es haben. Beneide sie nicht. Ich sag dir, das, was im ersten Moment aussehen mag wie ein riesiger Segen, kann sich zu einem echten Fluch entwickeln. Weißt du, ich kenne, wenn ich zurückdenke an meine Grundschulzeit und an meine Sekundarschulzeit, die Leute, die damals das meiste Charisma hatten, was ist aus ihnen geworden? Nichts. Nichts Besonderes ist aus ihnen geworden. Warum? Weil sie es nie nötig hatten, sich zu bemühen. Weil ihnen scheinbar immer alles zu viel. Weil sie sofort die Herzen aller Leute gewannen. Aber weißt du, irgendwann reicht das nicht mehr. Irgendwann reicht es nicht mehr, dass du ein Sohn aus gutem Haus bist oder eine Tochter aus gutem Haus oder dass du gut aussiehst und dass du die teuersten Markenklamotten anhast. Irgendwann reicht das nicht mehr. Hallo. Amen. Damit wirst du nicht erfolgreich sein können im Leben. Aber das, was der Herr dir geben kann, Halleluja. 1. Korinther 7, Vers 7. 1. Korinther 7, Vers 7, übrigens hier in dieser Serie oder überhaupt, wenn ich an den Mittwochabenden, da predige ich oft sehr assoziativ, sehr, sehr frei. Ja? Wenn du manchmal denkst, wo ist jetzt der Zusammenhang, der ergibt sich dann schon mit der Zeit. Aber ich kann so dem Heiligen Geist mehr Raum geben, als wenn ich alles genau irgendwie schon geplant habe, was wann gesagt wird und so weiter. 1. Korinther 7, Vers 7. Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Und jetzt mache ich wieder einen großen Fehler. Ich reiße nämlich eine Schriftstelle total aus ihrem Zusammenhang. Ist eigentlich ein theologischer Fehler, ein No-No, wenn man so will, aber ich tue es trotzdem. Und zwar mit einer bestimmten Absicht. Paulus redet hier eigentlich davon, dass er die Gabe der Ehelosigkeit hat. Und er sagt hier in Bezug auf diese Gabe, ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich. Stell dir das mal vor. Paulus sagt hier, er wünschte eigentlich, dass alle Menschen so wären wie er. Nun, dann würde die Gemeinde bald ausgestorben sein, ja. Gott sei Dank weiß er, dass das nicht jedermanns Sache ist. Und deswegen sagt er, doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Und das Wort hier ist wieder das Wort Charisma. Jeder hat sein eigenes Charisma. Und weißt du, wenn du dich auf diese Reise begibst und mit der Zeit merkst du ja auch, dass du eine bestimmte Ausstrahlung hast. Nicht, weil du dauernd in den Spiegel guckst und dich überprüfst und denkst, oh, ist mein Charisma schon gewachsen? Habe ich schon ein bisschen mehr Charisma als letzten Sonntag? Nein, sondern weil du es einfach mitkriegst, ja? Ich staune manchmal, was bestimmte Leute über mich sagen oder wie sie mich wahrnehmen. Ich kann mich erinnern, vor einiger Zeit war eine Frau hier in der Gemeinde, die dann nachher irgendwie gesagt hat, ich weiß nicht zu wem, ob es zu Katharina war oder zu jemand anderem, ja, also vor mir hätte sie ja unwahrscheinlichen Respekt. Ich würde einen solchen Respekt ausstrahlen, da hätte sie Angst. Nun, ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe. Ja? Ich finde eigentlich, dass ich recht nahbar bin, dass ich ganz gut kumpelhaft bin, ganz umgänglich, wenn es sein muss. Ja? Ich wüsste nicht, dass ich irgendjemanden so vor den Kopf stoße, dass man nicht an mich rankommt. Aber offensichtlich hat sie es so wahrgenommen. Und ich denke, da war etwas einfach in meiner Ausstrahlung, das ihr signalisiert hat, das ist eine Respektsperson. Und das ist auch richtig, ja? Versteht mich bitte nicht falsch. Das ist auch richtig, natürlich nicht in dem Sinne, dass es jemand abstößt. Aber es ist immer auch deine Sache, wie du auf jemand anderen reagierst. Es gibt zum Beispiel Personen, Leute, die haben grundsätzlich mit jeder Art von Respektsperson ihre Mühe. weil sie einfach Autorität nicht akzeptieren können oder wollen. Also die Sache ist zweiseitig. Paulus sagt, ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich. Nun, wie gesagt, wenn du merkst, dass du auf dieser Reise Fortschritte machst, dann, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, ja, aber ich denke manchmal, wären doch alle so wie ich. Ja, ihr seid alle so heilig, ich weiß schon. Solche Gedanken würden euch nie in den Sinn kommen. Stimmt's? Niemals würden euch solche Gedanken auch nur im Traum einfallen. Wie, wären doch nur alle so wie ich. Die Welt wäre ein bisschen reicher. Habt ihr noch nie solche Gedanken gehabt? Weißt du was? Das ist einerseits ist das ein Zeichen von wachsendem Selbstwertgefühl. Hallo? Und als solches gar nicht zu verachten. Wenn du der Überzeugung bist, alle sollten so sein wie du, das ist okay. Nur bitte setz es nicht um. Nur bitte halte nicht daran fest. Nur bitte proklamiere diesen Anspruch nicht. Sondern paare das Ganze mit der Einsicht, doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Jeder hat sein eigenes Charisma. Nicht jeder muss so sein wie ich, sondern jeder hat sein eigenes Charisma. Also ich habe nicht die sportliche Ausstrahlung von einem Sascha. Ich habe nicht diese Tiefseetaucher-Ausstrahlung, die er hat. Ja, dieses nahe immer am Sonnen gebrannt und das habe ich nicht. Bitte vergib mir, Sascha, ja. Das ist das Charisma von Sascha. Er ist auch 10 Jahre jünger als ich. Oder schade, dass Jerome nicht hier ist. Ich habe nicht diese Muskelpaket-Ausstrahlung von Jerome. Diese Fitness-Bodybuilding-Ausstrahlung, dieses Fit-Charisma von Jerome habe ich nicht. Aber übrigens, ich habe angefangen wieder zu joggen. Also, es besteht Hoffnung, ja. Besteht Hoffnung. Ich glaube, dass wir lernen müssen, einander zu akzeptieren. Und wie gesagt, das bedeutet nicht, dass jeder da einfach bleiben kann und bleiben soll, wo er ist. Sondern wenn du deine Art von Ausstrahlung entdeckt hast, dann wachse in ihr. Oder lass dich vom Herrn in das Bild verändern, das er für dich vorgesehen hat. Wisst ihr, es ist nicht immer die aktuelle Ausstrahlung, die wir gerade haben, die der Herr gerne von uns möchte. Ich kann mich erinnern, in der Meinung, eine super geistliche Ausstrahlung zu haben, kam ich im Herbst 1993 nach Berlin. Und ich dachte, jeder muss sehen, dass ich geistlich bin. Ich wunderte mich, dass als ich nach vorne kam, um das Prophetenmikrofon zu ergreifen und ein Wort zu geben, der zuständige Mann dort mich überprüft hat und mich gefragt hat, was ist das für ein Wort, das du sagen willst, Bruder? Ich dachte, sieht der denn nicht, dass ich geistlich bin? Offensichtlich sah er es nicht. Offensichtlich sah ich nicht so geistlich aus, wie ich dachte. Amen. Und wie ich nachher von meiner Frau bestätigt bekommen habe, hatte ich damals nicht eine geistliche Ausstrahlung, sondern eine Aura von Depression war um mich herum. Die ich mir selber jahrelang angeeignet hatte, ja. Und jetzt wunderte ich mich, dass die nicht über Nacht verschwunden war mit meiner Entscheidung, den geistlichen Dienst zu suchen. Es geht eben manchmal nicht so schnell. Weißt du, wenn du über Jahre in einer bestimmten Aura gelebt hast, ein bestimmtes Charisma ausgestrahlt hast, dann denke nicht, dass es über Nacht verschwindet, nur weil du dich unbesonnen hast und jetzt den richtigen Weg gehst. So einfach ist es nicht. Sondern du wirst daran arbeiten müssen, dass deine Ausstrahlung sich verändert. Und wisst ihr, diese Dinge sind real. Wenn ich Leuten gegenüberstehe, du nimmst ihr Charisma, ihre Ausstrahlung wahr. Da kommt etwas rüber, ob du das willst oder nicht. Denke nie, ja, ich kann mich dann schon zusammenreissen. Ich kann mich dann schon verstellen. Ich kann dann schon so aussehen wie. Nein, du wirst so aussehen, wie du tatsächlich bist. Du wirst diese Ausstrahlung vermitteln, die tatsächlich in dir ist, die in dir angelegt ist oder die du jahrelang trainiert hast. Und nicht das, was du im Moment gerade gerne sein möchtest oder darstellen möchtest. Das ist ein Trugschluss. 1. Petrus 4, Vers 10. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wie jeder ein Charisma empfangen hat, ein bestimmtes Persönlichkeitsmerkmal, mit dem er anderen dienen kann. Wir können einander dienen mit unserer Ausstrahlung, wir können einander dienen mit unseren Charaktereigenschaften, mit unseren Persönlichkeitsmerkmalen, wenn wir sie entwickeln. Wenn wir die finden, die der Herr uns besonders gegeben hat und die wir entwickeln sollen. Und wenn wir das tun, wenn wir danach trachten, einander zu dienen, mit unserer Ausstrahlung, dann werden wir auch nicht dazu neigen, eitel zu werden, wegen unserer Ausstrahlung. Weißt du, was tust du denn als Christ, wenn du mit natürlicher Ausstrahlung begabt bist? Wenn du ein natürliches Charisma hast, wofür dich alle beneiden, was tust du dann als Christ? Stellst du dein Licht unter den Scheffel? Machst du dich hässlicher, als du bist? Beziehungsweise versuchst du dich hässlicher zu machen, weil man als Christ kein natürliches Charisma haben darf? Sicher nicht, sondern du nimmst es, du bringst es dem Herrn und du heiligst es. Bringst deinen Leib als lebendiges Opfer Gott da, als deinen vernünftigen Gottesdienst. Das ist es, was du tust mit allem, was Gott dir gegeben hat oder die Natur dir gegeben hat, in Anführungszeichen. Brauchst dich nicht zu schämen, wenn du gut aussiehst. Brauchst dich nicht zu schämen, wenn du einen athletischen Körper hast. 2. Korinther 2, Vers 15. Hier sagt Paulus, denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott, unter denen, die errettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tod zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Und wer ist dazu tüchtig? Das ist eine interessante Schriftstelle. Wenn wir von unserem spezifisch christlichen Charisma reden, und das gibt es, ein spezifisch christliches Charisma, eine spezifisch christliche Ausstrahlung, die Christen eigen ist. Wenn wir davon reden, dann ist das eine zweischneidige Sache. Für die einen ist es ein Ruf vom Himmel. Für die einen ist es eine Botschaft vom Himmel. Für die einen ist es ein Wohlgeruch Gottes, ein Wohlgeruch, der sie zum Leben weist, der ihnen ein Vorgeschmack des Lebens ist. Und für die anderen ist es ein Graus. Ich kann mich erinnern, wie ich Christen wahrgenommen habe, als ich selbst noch nicht gläubig war. Sie waren mir ein Geruch des Todes zum Tod. Weißt du warum? Weil ich mich weigerte, so zu sein wie sie. Ich wollte nicht tugendhaft sein, ich wollte nicht rein sein, ich wollte nicht sauber sein, ich wollte nicht klar sein, sondern ich wollte alles andere sein. Und dann werden die Leute, die genau das ausstrahlen, ein Pfahl im Fleisch sein, ich sag's dir. Jedes Mal, wenn dir so ein Christ begegnet, wirst du daran erinnert werden, so könnte ich auch sein und so sollte ich auch sein. Das ist eine Gott wohlgefällige Person. Das ist ein Wohlgeruch Christi. So sollte und könnte ich auch riechen. Ich weiß nicht, wonach ich gerochen habe. Wahrscheinlich so nach altem, abgestandenem Zigarettenrauch und nach einigen anderen Dingen. Und jedes Mal, wenn ich einem Wohlgeruch Christi begegnete, so heilig. Wir haben so eine heilige Ausstrahlung, ich will nicht so werden. Aber weißt du was? Daran kannst du nichts ändern. Lass es dich nie verdrießen, wenn dich jemand so wahrnimmt in der Welt. Dann bist du ihm ein Wohlgeruch Christi, aber ein Geruch des Todes zum Tod. Obwohl du eigentlich ein Geruch des Lebens zum Leben bist. Das ist quasi der unterschiedliche Geschmack der Kinder des Teufels und der Kinder Gottes. Ich meine, es gibt ja bestimmte Parfüms und Eau de Toilette, da fragst du dich, um Himmels Willen, wie kann man sich sowas ansprühen? Ja? Vielleicht geht es manchen Leuten so ähnlich, wenn sie den Wohlgeruch Christi in der Nase haben und in die Nase bekommen. Diese Dinge sind sehr real. Ich kann mich erinnern, der erste Schultag von Jasper. Und Natalie läuft vor mir her und sie hat eine Tasche mit einem, ich glaube, es war eine Tasche von der Stiftung Schleife oder so. Ich kannte irgendwie dieses Symbol. Aber es war nicht nur diese Tasche, sondern als ich dich sah, ich hätte schwören können, dass du gläubig bist. Und tatsächlich war es so. Es war etwas in ihrer Ausstrahlung da, wo ich wusste, diese Frau muss gläubig sein. Diese Dinge sind real. Und das kann und wird sich auch in deinem Leben so erweisen. Du wirst ein Wohlgeruch Christi sein, wenn du danach trachtest und wenn du nicht versuchst, diesen Wohlgeruch Christi durch andere Gerüche zu übertünchen. Manche tun das. Manche weigern sich bewusst, ein Wohlgeruch Christi zu sein, damit sie ja von niemandem als solcher erkannt werden. Was für ein Fehler. Da hast du nun den Geruch der Gerüche. Da hast du nun den absoluten Wohlgeruch der Salbung des Heiligen Geistes in deinem Leben und versuchst künstlich etwas dagegen zu unternehmen. Dümmer geht's nicht. Das ist ein Geruch. Sämtliche Parfümeure der Welt würden ein Vermögen dafür geben, diesen Geruch einfangen zu können. Verstehst du? Dieses Charisma einfangen zu können, in eine Flasche bannen zu können, in ein Parfüm bannen zu können, ihm einen Namen zu geben. Anointing. Es ist eigentlich ein Wunder, dass es noch kein Parfüm gibt, das Anointing heißt. Sie nennen es lieber Opium. Oder Dune. Weißt du, was Dune ist? Dune ist ein Wüstenplanet in einem Science-Fiction-Roman. Möchtest du riechen wie Dune? Irgend so ein Stern einer fernen Galaxie? Kriegst hier gleich noch kleinen Nachhilfeunterricht in Sachen Mode und Parfüm, merkst du's? Auch diese Dinge gehören zum Leben. Wir leben nicht auf einem anderen Stern. Aber wir sind ein Wohlgeruch Christi und wir trachten danach, darin zuzunehmen. Römer 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Was wird uns hier gesagt? Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Das Wort für gleichförmig hier ist das griechische Verb suschematizo. Suschematizo bedeutet eigentlich gleichgeschaltet werden. Sich einem bestimmten Muster anpassen, das nicht dem inneren Bild entspricht, das wir in uns haben. Dem entgegen sagt Paulus, sondern werdet verwandelt. Das griechische Verb metamorpho. Und zwar der Unterschied zwischen suschematizo und metamorpho ist eigentlich der. Suschematizo ist etwas, das von außen kommt. Der Philipp, der müsste eigentlich aussehen wie der Arnold Schwarzenegger. Jetzt machen wir aus dem einen Arnold Schwarzenegger. Hier noch ein bisschen die Haare. Wir machen einen Arnold Schwarzenegger. Suschematizo. Alle Männer müssten aussehen wie Arnold Schwarzenegger. Und die, die es nicht wissen, wissen es ab heute. Also, Leute, angesagt ist Bodybuilding, absolute Fitness, alle sollen aussehen wie Arnold Schwarzenegger. Suschematizo. Die Frauen sollten bitte alle so aussehen wie Julia Roberts. Machen wir eine Julia Roberts aus dir, Dodo. Warum siehst du noch nicht so aus wie Julia Roberts? Susan, warum siehst du noch nicht aus wie Julia Roberts? Suschematizo. Wir wollen hier nur Julia Roberts sitzen haben. Oder von mir aus auch noch Sandra Bullock. Aber bitte nichts drunter. Suschematizo. Nein. Von nichts und niemandem sollen wir uns das einreden und weismachen lassen. Sondern metamorpho. Wir sollen verwandelt werden. Und zwar gemäß dem, was in uns drin ist. In uns veranlagt ist. Was ist eine Metamorphose? Eine Metamorphose in der Natur ist immer etwas, das von innen heraus geschieht. Ist euch das schon mal aufgefallen? Die Raupe, die Kaulquappe, die zum Frosch wird, die Raupe, die zum Schmetterling wird, die Larve, die zur Libelle wird und so weiter. All das geschieht von innen heraus, nicht von außen. Du musst der Kaulquappe nicht sagen, sie soll zum Frosch werden. Du musst der Raupe nicht Flügel anheften, damit sie zum Schmetterling wird. Sondern das geschieht gemäß einer inneren Programmierung von innen heraus. Gemäß dem, was Gott in sie veranlagt hat. Und wir sollen verwandelt werden gemäß dem, was in uns ist. Halleluja. Mit anderen Worten, gemäß der neuen Schöpfung in Christus Jesus. Was ist in uns? 2. Korinther 5, 17. Daher ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden oder alles ist neu geworden, wie es andere Übersetzungen sagen. Gemäß diesem inneren Bild, Christus in dir, sollst du dich verwandeln. In dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. 2. Korinther 3, 17 und 18, wo dasselbe Wort, Metamorpho, verwendet wird. Dann wird das Ganze leicht. Fragst du dich, oh, Pastor Manfred, jetzt hast du so schön über Charisma geredet heute Abend. Welche Art von Charisma soll ich mir denn zulegen? Kannst du mal eine Typberatung machen bei mir? Vom Sascha hast du gesagt, das ist so der Tauchertyp. Was bin ich denn so für ein Typ? Hey, hallo Leute, wir reden hier nicht von christlicher Typberatung. Mach das Beste aus deinem Typ. Obwohl vielleicht manchmal auch das nicht schaden würde, aber darum geht es heute Abend nicht. Sondern sei bereit, dein Äußeres, deine Ausstrahlung, ja, deine Gesichtszüge, das, was du ausstrahlst, sei bereit, das dem anzupassen, was in dir bereits drin ist. Ich habe mich jahrelang geweigert, fröhlich zu sein. Jahrelang habe ich mich geweigert, eine fröhliche Ausstrahlung zu haben, weil das war einfach nicht einem Künstler gemäß. Das war einfach nicht einem Künstler angemessen. Ich ging ja schließlich in Zürich auf die Kunstgewerbeschule. Die hätten sich bedankt, wenn da jemand dauernd mit einem Grinsen auf dem Gesicht reingekommen wäre. Ein bisschen Melancholie passte besser. Eine abgeklärte, melancholische Ausstrahlung passte wesentlich besser zu einem Künstler als ein erlöstes Strahlen. Gemäß dem, was der Herr in mir getan hatte. Halleluja. Ich wollte ja nicht riskieren, dass mich irgendjemand ansprach und mich fragt, hey, wieso geht's dir so gut? Das war eine Zeit, wo ich nicht gerne Zeugnis gab, weil ich immer damit rechne, dass ich eins aufs Dach kriege oder mich lächerlich machte. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen aus einem Buch von Terry Crist. Es ist ein wunderbares Buch, auf Englisch heißt es The Image Maker und auf Deutsch Der Meisterbildner, aber es ist noch nicht erschienen. Aber es ist ein sehr gutes Buch, wirklich. Und ich lese euch jetzt hier einen Abschnitt vor. Viele Christen geben sich die größte Mühe und kämpfen sich ab, um etwas zu werden, was sie in Christus bereits sind. Anstatt die Realität ihrer neuen Identität zu erfassen, fahren sie fort, nach dem zu suchen, was sie durch die neue Geburt bereits geworden sind. Wenn ich hier davon rede, dass jemand wird, was er bereits ist, dann meine ich den Prozess, der darin besteht, dass jemand mehr und mehr erkennt, wer er in Christus ist. Diese wahre Identität wurde von Gott bestimmt, lange bevor Zeit existierte. Woher wissen wir das so genau? Das, was Gott für unser Leben geplant hat, ist im Geheimnis seines Sohnes bereits entworfen worden, lange bevor er aus der Ewigkeit in Raum und Zeit eintrat. Robert McGee beschreibt diesen Zusammenhang, wenn er sagt, vielleicht wünschen wir uns manchmal, dass uns Gott in der Wiedergeburt lila oder mit gelben Punkten übersät, geschaffen hätte. Dann würden wir auf jeden Fall einen sichtbaren Unterschied in unserem Leben wahrnehmen. Gott allerdings hat es sich und uns ein wenig schwerer gemacht, indem er uns wissen lässt, dass wir in unserem Inneren völlig neu geschaffen sind und so ist es jetzt an uns, ihn bei seinem Wort zu nehmen. Das, was Gott in dich hineingelegt hat, hat er dir mitgeteilt in seinem Wort. Und jetzt ist es an dir, ihn bei seinem Wort zu nehmen und auf der Höhe dessen zu leben, was in dir veranlagt ist. Ist Christus in dir? Ist der Gesalbte in dir? Dann kannst du auch seine Ausstrahlung haben. Dann kannst du auch sein Charisma haben. Ich meine, wir können das Ganze mal von einer anderen Seite anschauen. Stellen wir uns vor, Christus höchstpersönlich im Fleisch würde heute Abend hier stehen. Ich rede jetzt nicht vom auferstandenen Christus, der sitzt zur rechten Hand des Thrones, sondern von dem Christus, wie er war, als er hier auf der Erde lebte. Denkst du, er hätte Charisma? Denkst du, er hätte eine Ausstrahlung? Wie viel mehr der Christus, der er jetzt ist? Stell dich vor, du könntest heute Abend den Auferstandenen hier sehen. Hätte er eine Ausstrahlung? Hätte er ein Charisma? Ist es das Charisma, was du auch gerne haben möchtest? Es geht noch weiter. Der Meisterbildner hat durch seinen unvergänglichen Samen bereits alles in uns hineingelegt, was wir jemals brauchen werden, um die Person zu werden, die wir in Christus bereits sind. Dieser unvergängliche Same lebt und bleibt in uns, er wächst fortwährend und trägt ewige Frucht. In 2. Petrus 1, Vers 3 lesen wir, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Gibt es etwas, das du gerade jetzt benötigst, um dir deiner wahren Identität sicher sein zu können? Fehlt dir etwas, um jedes Hindernis überwinden zu können, das deine Bestimmung in Frage stellt? Du kennst die Antwort, denn sie befindet sich in dir. Der Schlüssel zum Erfolg in deinem Leben ist der Same des unvergänglichen Wortes Gottes, das in deinem Geist am Wirken ist. Die Philipps-Übersetzung von 1. Petrus 1, 23 gefällt mir besonders gut. Denn ihr seid jetzt keine Normalsterblichen mehr. Sag mal, ich bin kein Normalsterblicher mehr. Ich bin kein Normalsterblicher mehr. Sondern Söhne Gottes. Das wirksame, bleibende Wort des lebendigen Gottes hat euch seine eigene unzerstörbare Erbanlage eingepflanzt. Seine eigene unzerstörbare Erbanlage ist in uns. Der Same eines Lebens unter neuen Vorzeichen keimt in uns. Die Lösung des Problems befindet sich in uns. Wir haben eine Hoffnung, die Leben gibt. Und so glaube ich, dass es an uns ist, zu mehr Ausstrahlung und zu mehr Charisma zu kommen, als wir es vielleicht im Moment haben. Gibt es da Wachstumsmöglichkeiten? Gibt es Steigerungsmöglichkeiten in deinem Leben, was deine Ausstrahlung angeht? Halleluja. Amen. Bei mir auch. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Das, was wir suchen, ist Veränderung in sein Bild. Ist eine Ausstrahlung zu haben, die mehr so ist wie er. So dass Leute erkennen können, hey, der war auch mit Christus. Der war auch mit Jesus zusammen. Und das geschieht, wenn wir Gemeinschaft suchen mit ihm. 2. Timotheus 1, Vers 6. Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Nun, hier redet Paulus tatsächlich von einer Gnadengabe im Sinne von einer Geistesgabe. Aber das Prinzip ist dasselbe. Manchmal müssen wir es hören, dass uns jemand sagt, fache das an, was in dir ist. Nimm das, was in dir ist, fache es an, arbeite mit dem, was Gott dir gegeben hat. Arbeite mit dem Charisma, mit der Ausstrahlung, die du bereits hast. Und hier gilt tatsächlich, mach das Beste aus deinem Typ. John Madden hat es in der Bibelschule so schön gesagt, der Gastsprecher vom letzten Mittwoch. Und zwar hat er darüber gesprochen, dort in der Bibelschule, dass sie eben viel auch mit jungen Leuten zu tun haben. Und die jungen Leute lehren, wie man sich auf Ehe vorbereitet und wie man auch einen Ehepartner findet. Und dann hat er so schön gesagt, auch eine alte Scheune sieht gut aus, wenn sie einen frischen Anstrich hat. Mit anderen Worten, hab keine Angst davor, aus dir und deinem Typ und dem, was Gott dir gegeben hat, das Beste zu machen. Es ist keine Schande, sich zu schminken. Wisst ihr, wenn wir die meisten Models ungeschminkt sehen würden, würden wir erschrecken. Psalm 104, Vers 15. Und Wein, der des Menschen Herz erfreut, damit er das Angesicht glänzend mache vom Öl und Brot des Menschen Herz stärke. Hier ist die Rede von Gott, der das Kraut auf dem Feld schafft und alles Mögliche und Wein, der das Menschenherz erfreut, damit er, nicht der Wein, sondern der Herr, das Angesicht glänzend mache vom Öl, das der Herr geschaffen hat und Brot des Menschenherz stärke. Weißt du, ich glaube, wenn du weißt, dass du Christus in dir hast, dass du die Veranlagung für Charisma in deinem Leben hast, dann ist es nur gut und recht, wenn du das auch förderst im natürlichen Bereich. Wenn du dich dementsprechend kleidest, wenn du dich dementsprechend pflegst, wenn du dementsprechend riechst. Wisst ihr, wir leben nicht mehr in einer Zeit, wo der Geruch von grünem Moos und Wald und Tieren und Pferden und was weiß ich wahrscheinlich sexy war. Wir leben nicht mehr in einer solchen Zeit, sondern wir leben in einer Zeit, wo saubere, zitronenhafte, sandelholzmäßige Gerüche für die Männer, ja, in sind und als sexy empfunden werden. Es ist keine Schande, wenn du ein bisschen der Natur auf die Sprünge hilfst und wenn du weißt, dass du zum Schweiß neigst, dass du dir ein Deo unter die Achseln schmierst. Und dass du deinem natürlichen Geruch ein wenig auf die Sprünge hilfst, indem du ein Eau de Toilette anwendest oder ein Parfüm. Gott hat überhaupt nichts gegen solche Dinge, im Gegenteil, er schätzt es, wenn du ihm das bestmögliche Gefäß zur Verfügung stellst, damit er sein Charisma und sein Wohlgeruch angemessen entfalten kann. Ich habe jahrelang damit gekämpft, auch äußerlich so auszusehen, wie ich wusste, dass ich innerlich bereits bin. Wisst ihr noch, vor wenigen Jahren, wenn du mir gesagt hättest, du wirst bald in Anzug und Krawatte rumlaufen, Manfred. So hätte ich gemacht. Weiche von mir, Satan! Heute, wenn ich die Möglichkeit habe, wie kürzlich geschehen, ich habe ein bisschen Geld zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen, dann hatte ich noch den 10%-Gutschein vom PKZ. Und dann dachte ich, habe ich mir so überlegt, was mache ich jetzt mit dem restlichen Geld noch? Ein paar Schuhe hatte ich mir schon gekauft. Und was mache ich jetzt mit dem restlichen Geld noch? Habe ich mir so überlegt, ja, mal so eine Designer-Jeans könnte ich mir eigentlich auch mal kaufen. Und dann bin ich da in einen Laden gegangen und habe mir eine Jeans angeschaut. Da stand halt dann nicht Levi Strauss oder Mustang oder sonst irgendwas drauf oder Wrangler, sondern Navy Boot. Navy Boot ist so eine Herrenkonfektionsmarke, für die, die es nicht wissen. Eine schweizerische Marke. Und wenn da Navy Boot draufsteht auf so einer Jeans, dann kostet es eben nicht 98 Franken, sondern 159. Nicht, weil es eine bessere Qualität ist, sondern weil Navy Boot draufsteht. Und ich schaue mir diese Jeans an und äußerlich gefällt sie mir ganz gut und ich ziehe sie an und das Ding sitzt überhaupt nicht. Dann bin ich in einen Laden gegangen, in den PKZ, eben, wo ich den 10%-Gutschein hatte und habe nach einer grauen Anzugshose gefragt und das war jetzt, ist dann die geworden hier. Und ich hatte die absolute Freiheit und die Freudigkeit, diese Hose zu kaufen, statt einer Jeans. Halleluja. Und weißt du, ich bin froh, dass ich langsam aus dem Jeans-Alter rauswachse. Also unter der Woche ziehe ich auch Jeans an, aber im Gottesdienst und in der Bibelschule wirst du mich nie mit Jeans sehen. Weil ich für meinen Teil, ich habe nicht den Eindruck, dass ich den Herrn angemessen repräsentieren kann, wenn ich hinter dieser Kanzel stehe, in einer Blue Jeans. Ich bin kein Goldwäscher für den Herrn. Die Jeans ist eine Arbeitshose. Levi Strauss in San Francisco zur Zeit des großen Goldrausches haben sie die Jeans erfunden. Ja. Geht alles zu weit hier, ich weiß. Ich muss zum Schluss kommen. 1. Mose 41, Vers 14. Lass uns hier zum Ende kommen. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen. Da ließen sie ihn schnell aus dem Kerker holen und er schor sich, wechselte seine Kleider und kam zum Pharao. Siehst du, Josef hatte einige Jahre im Kerker verbracht und jetzt wurde er endlich freigelassen und vor den Pharao geführt und er wusste, was er zu tun hatte, bevor er vor dem Pharao auftrat. Er sagte nicht, der soll mich nehmen, wie ich bin. Er war schließlich mitschuld, dass ich hier 3 Jahre in diesem Kerker verbringen musste. Jetzt muss er mich ertragen mit meinen Lumpen und unrasiert und fern der Heimat, wie ich bin. Entweder er hört mich so, wie ich bin, oder er hört mich gar nicht. Ich bin der Einzige, der ihm seine Träume auslegen kann. Was will er? Nein, sondern er wusste, wie man sich vor einem König kleidet und pflegt. Preis dem Herrn, und das kannst du ebenfalls tun für dein Charisma, für deine Ausstrahlung, nebst dem Geistlichen, das wir heute doch wieder ziemlich eingehend auch behandelt haben. Amen. 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 Und wisst ihr, ich finde, diese Dinge tun so gut. Mir tut das gut. Mir tut das gut, in aller Freiheit hier über meine Ansichten und Meinungen und Erkenntnisse und Erfahrungen und Vorlieben reden zu können. Und insgeheim zu denken, wären doch alle so wie ich.